Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Und es ging um Überwachung. Dafür steht zum Beispiel das Projekt Goldener Schild, auch bekannt als die große Firewall von China. Sie macht das Internet in China zu einer Art riesigem Intranet, also zum Gegenteil dessen, was wir hier so unter dem Internet verstehen. China ist natürlich nicht das einzige Land, das seinem Internet eigene Regeln auferlegt hat, wie Zensur oder Überwachung von Inhalten. Was aber passiert, wenn sich die Regierung in einem Teil der Welt verändert und damit auch die Regeln des Internets, wie auf der Krim zum Beispiel? Beispiel, nachdem sie 2014 von Russland annektiert worden ist. Jenny Gensmer hat sich auf dem 35C3 mit einer Wissenschaftlerin getroffen, die sich diesen Übergang aus technischer Perspektive genauer angesehen hat.
Xenia ist eigentlich Soziologin. In den letzten Jahren hat sie sich mit den weichen Wissenschaften allein aber immer weniger zufrieden gegeben. Sie interessiert sich für Infrastrukturen, für Kabel, Datenverkehr und für die Frage, was mit all dem passiert, wenn eine neue Regierung an die Macht kommt. Genauer, für die Zeit des Übergangs.
Die große Forschungsfrage drehte sich um die ganzen Abkommen. Welche vertraglichen Änderungen hat es zwischen Internetdienstanbietern gegeben? Wie wurde der Datenverkehr neu geregelt? Oder der Datenaustausch zwischen Internetknotenpunkten? Das heißt, woher kommt der Datenverkehr? Wie breitet er sich aus? Wem gehört die ganze Infrastruktur und wem gehören die Kabel? Passiert da etwas mit dem Datenverkehr? Wird er irgendwo angezapft, zensiert oder gefiltert? Und wie verändert sich all das in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Region?
Während ihrer Forschungen am Citizen Lab in Toronto hat Xenia für die Krim eine Zeit zwischen 2014 und 2018 ausgemacht, die sie Routing Interregnum nennt. Also eine Art Zwischenregierung, in der nicht klar war, wer auf der Krim über den Datenfluss im Internet entscheidet. Der politische Druck auf die Internet-Service-Anbieter, die über Unterseekabel noch mit der Ukraine verbunden waren, wuchs. Vor allem als Russland auf Anweisung von Ministerpräsident Medvedev 2014 ein 46 Kilometer langes Kabel bauen ließ und so das Internet auf der Krim auch an Russland anschloss. Wenige Wochen später drang dann ein Tochterunternehmen des staatseigenen Telekommunikationsunternehmens Rostelekom auf den Markt. Miranda Media, der mit Abstand größte und nahezu einzige russische Internetanbieter auf der Krim. Wer bürokratische und rechtliche Probleme verhindern wollte, regelte seinen Datenverkehr nicht mit ukrainischen Internetanbietern, sondern immer häufiger mit Miranda Media, erzählt Xenia.
Die Konsequenz für die Internetdienstanbieter war, dass sie jetzt von Russland abhängig waren, also von russischem Recht. Das bedeutet, dass sie Filterungs- und Zensursoftware installieren mussten. Diese Ausstattung ist sehr teuer. Sogenannte Middleboxes kosten umgerechnet Beträge im dreistelligen Tausenderbereich. Das können sich kleinere Internetdienstanbieter nicht leisten. Das heißt, entweder sie beziehen ihr Internet von größeren Anbietern, die das Geld für die Software haben, oder sie verkaufen ihr Unternehmen und verlassen den Markt.
Die Annexion der Krim ist für Xenia ein symptomatischer Fall für das, was passiert, wenn die Zugänge zum Internet zentralisiert werden. Und durch die staatlich auferlegten Zensurbestimmungen kommt auf der Krim noch ein weiterer Aspekt hinzu. Der Markt für Überwachungsequipment floriert. Über 40 dieser Middleboxes-Anbieter gäbe es mittlerweile, sagt Xenia, die ihre Software an die Internetdienstanbieter verkaufen. Zentralisierung, Überwachung, Zensur, das Urteil der meisten Besucher auf dem 35C3, die ein dezentrales und von jeglicher privater und staatlicher Einmischung freies Internet hochhalten, ist eindeutig. Auch Antonia Hamaidi, Doktorandin mit China-Schwerpunkt an der Universität Duisburg-Essen, gehört dazu. Sie hat einen der Hauptsäle mit ihrem Bericht über die verschiedenen Social-Credit-Systeme in China gefüllt, mit denen Menschen anhand von Punkten in Zukunft bewertet und gegebenenfalls bestraft werden sollen. Bis 2014 habe es lediglich zwei Überseekabel gegeben, die aus China herausführen, sagt sie. Nun sind es zwar mehr, aber vor diesen Kabeln sitzen Internetknoten, die den gesamten Datenverkehr filtern. Kein Facebook, kein Google, das Wall Street Journal, je nach Inhalt. Und doch warnt Hamaidi davor, den westlichen Blick zu sehr zu verengen.
Ich denke, das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass es in China einfach eine andere Idee von Internet gibt. Also in Deutschland und im Westen ist ja die Idee, das Internet ist irgendwie ein freies System, wo jeder dezentral daran arbeiten kann und so weiter. In China existiert diese Idee vom Internet einfach nicht. In China ist das Internet eher als Tool verstanden, um das Leben einfacher zu machen. Und wird deswegen auch nicht so als, es ist frei und dezentral, sondern in China geht alles über die Regierung.
Das Internet als Tool, ist das nicht eine Entwicklung, die auch in Deutschland, in Europa immer deutlicher genau so gesehen werden könnte? Ein Tool zum Einkaufen, Streamen, Chatten und Organisieren? Mit immer weniger Diensteanbietern, von denen wir nie wissen, nach welchem Recht sie in Zukunft handeln müssten? Gerade in Zeiten von zunehmendem Populismus und weniger Demokratiegläubigkeit, wie es Antonia Hamaidi sagt.
Und zum anderen eben auch, wir werden als Menschheit sozusagen noch mehr getrennt. Wenn ich mit meinen chinesischen Freunden Kontakt halten möchte, brauche ich schon eine andere Plattform. Auf dieser Plattform muss ich darauf achten, was ich schreibe, und die achten auf jeden Fall darauf, was sie schreiben. Die würden niemals auf WeChat was Regimekritisches schreiben.
Das chinesische Internet versteht sich selbst als zentral, sagt Hamaidi noch. Das gilt sowohl für die jeweiligen Kommunikationsanbieter als auch für die Netzstruktur. Es ist ein Selbstverständnis, das im Gegensatz zu dem steht, was sich viele westeuropäische und US-amerikanische Aktivisten, NGOs oder Unternehmen über ihr Internet erzählen. Dieses Narrativ von Internetfreiheit, das ihrer Idee von Demokratie entspricht, sagt die Soziologin Xenia.
Liberaler Pluralismus, Meinungs- und Informationsfreiheit, Recht auf Privatheit. Es gibt also Ansätze, Internetfreiheit zu definieren.
Wie viel Wert wir aber all diesen Bestandteilen von Internet beimessen und wie wir sie umsetzen, darüber besteht unter den Akteurinnen und Akteuren nicht unbedingt Einigkeit, sagt Xenia. Von einer anhaltenden Debatte darüber könnte es aber abhängen, ob sich das Internet eher in die eine oder die andere Richtung entwickelt. Eine Art kreativer Ort des Austauschs und der Information? Oder in Richtung Werkzeug? Oder gar Gebrauchsgegenstand? Ein Tool, das häufiger mal den Benutzer wechselt.